Ich setze schon mal den Kaffee auf.
Herzlich willkommen zu Double Shot, dem Anästhesie-Espresso.
Eurem Medizin-Podcast als kurzer Wissensrefresher für zwischendurch.
Wie immer für euch an der Espresso-Bar.
Mit frisch aufgebrühtem Anästhesiewissen.
Eure Barista.
Jana.
Und Greta. Mittwochmorgen in der Thoraxchirurgie. Auf dem Plan steht als erster Punkt ein 67-jähriger Patient, der eine langjährige Raucheranamnese vorzuweisen hat und aktuell an einem Bronchialkarzinom leidet. Abgesehen davon hat er keine relevanten Vorerkrankungen. Er ist ungefähr 1,85 groß und wiegt 80 Kilo. Bei ihm soll eine kleine Keilresektion der rechten Lunge durchgeführt werden. Das Ganze soll thoracoskopisch stattfinden. Das stellt uns jetzt natürlich in Bezug auf die Beatmung des Patienten perioperativ vor eine kleine Herausforderung. Wie ihr euch schon denken könnt, geht es bei uns heute um die Einlungenventilation und damit auch um den Doppellumentubus.
Um eine einseitige Beatmung zu ermöglichen, brauchen wir einen Doppellumentubus, denn nur so können wir eine Lungenseparation durchführen. Wir haben verschiedene Indikationen für eine Lungenseparation. Zum Beispiel kann es sein, dass wir eine massive Blutung einer Lunge haben oder auch eine bronchopleurale Fistel. Das wären absolute Indikationen für eine Lungenseparation. Es gibt aber auch relative Indikationen und dazu gehören zum Beispiel Eingriffe, die intrathorakal stattfinden, Eingriffe der Ösophaguschirurgie, der speziellen Herzchirurgie und es gibt auch tatsächlich einige Eingriffe an der thorakalen Wirbelsäule, die eine Einlungenventilation vonnöten machen. Und dabei geht es natürlich auch darum, dem Operateur die bestmöglichen Bedingungen zu bieten.
Bevor wir uns gleich ganz praktisch angucken, wie wir das überhaupt machen, was wir dazu brauchen, wie die Beatmung intraoperativ bei einer Einlungenventilation aussehen könnte und sollte, wollen wir uns noch einmal kurz an die Pathophysiologie erinnern und uns überlegen, was ist eigentlich bei der Einlungenventilation anders, worauf müssen wir achten, was wollen wir beachten, gerade auch wenn es später zu eventuellen Komplikationen oder Problemen kommt. Also an erster Stelle sei einmal gesagt, die meisten Eingriffe, die eine Einlungenventilation notwendig machen, werden in Seitenlage durchgeführt. Und ganz einfach durch die Schwerkraft bedingt haben wir da dann eben folgende Verhältnisse. Prinzipiell ist die obere Lunge sehr gut ventiliert, aber eher schlecht perfundiert. Die unten liegende Lunge hingegen ist sehr gut perfundiert, allerdings leider schlechter ventiliert. Prinzipiell ist es tatsächlich auch so, wenn wir nur eine Lunge beatmen, haben wir erstmal primär ein Schandvolumen, also ein Rechts-Links-Schand von ungefähr 40-50%. Wir erinnern uns einmal an die letzte Folge. Da gibt es aber ja einen sehr guten Mechanismus, nämlich die hypoxisch-pulmonale Vasokonstriktion, die uns hier deutlich weiterhilft. Durch die hypoxisch-pulmonale Vasokonstriktion lässt sich das Schandvolumen tatsächlich nochmal reduzieren um ungefähr 10-20%, sodass wir hier letztendlich dann einen Rechts-Links-Schand von 20-30% haben. Aber da wir tatsächlich einen obligatorischen Rechts-Links-Schand haben, wenn wir nur eine Lunge beatmen, ist tatsächlich immer mit einem PaO2-Abfall zu rechnen. Das kann hin bis zur Hypoxie gehen. Wie schwer diese Hypoxie jetzt letztendlich jedoch ist, kann durch verschiedene Einflussfaktoren noch mal ein bisschen variieren. An erster Stelle haben wir da nämlich eben, wie gerade schon erwähnt, die hypoxisch-pulmonale Vasokonstriktion. Durch diese Vasokonstriktion, wie gerade erwähnt, reduziert sich natürlich erstmal der Rechts-Links-Schand. Die Durchblutung in der nicht ventilierten Lunge wird runterreguliert. Und die Durchblutung in der ventilierten Lunge ist jetzt abhängig vom pulmonalen Gefäßwiderstand. Das heißt natürlich, dass wir da unbedingt vermeiden wollen, eine niedrige FiO2 zu applizieren oder sowas wie zum Beispiel Unterkühlung. Denn durch diese Faktoren würde der Gefäßwiderstand einfach sehr erhöht werden. Das wollen wir eben dementsprechend unbedingt vermeiden. Außerdem ist die hypoxisch-pulmonale Vasokonstriktion auch noch von anderen Faktoren abhängig, zum Beispiel von einem Anstieg des Pulmonalarteriendrucks auf über 18 mm Hg oder durch Vasodilatatoren oder eine Hyperventilation. Das heißt, wenn das PaCO2 unter 30 ist, wäre das jetzt auch in diesem Fall alles nicht gut, sollten wir auch vermeiden. Anders als manchmal doch auch irgendwie noch so ein bisschen die Meinung kursiert, dass unter anderem auch Inhalationsanästhetika hier einen negativen Effekt haben könnte, kann man hier recht deutlich sagen, dass sowohl ein thorakaler PDK als auch Ketamin und auch unsere Inhalationsanästhetika hier nur eine ganz geringe Einflussgröße darstellen und eigentlich keine klinische Bedeutung haben in ihrer negativen Beeinflussung. Allerdings spielt die chirurgische Manipulation zum Beispiel noch eine Rolle. Das heißt, die Perfusion kann natürlich auch durch den Druck, durch den Chirurgen etwas runterreguliert werden. Da müssen wir auch einfach ein bisschen gucken, was gerade operativ da so gemacht wird, ob das eventuell auch meine Beatmung gerade negativ beeinflusst. Weiterhin gucken wir uns natürlich auch die untere Lunge an. Das heißt, ihr Funktionszustand kann auch das Ausmaß einer Hypoxie beeinflussen. Da müssen wir bei der unteren Lunge einfach darauf achten, dass zum Beispiel die Neigung zu Atelektasen intraoperativ deutlich erhöht ist. Also da immer noch ein Auge drauf haben, und die untere Lunge könnte auch im Verlauf der OP in ihrer Funktion eingeschränkt werden, zum Beispiel durch eine Zunahme des Lungenwassers. Also das nochmal im Hinterkopf behalten. Und so ganz grundsätzlich haben wir hier natürlich ein kleines Dilemma in unserem Beatmungsverfahren. Wir wollen natürlich sehr gerne mit einer hohen FiO2 beatmen, weil das auch zu einer verstärkten Vasodilatation führt. Aber auf der anderen Seite, wissen wir auch alle, haben wir alle schon mal irgendwo gehört, eine hohe FiO2 birgt natürlich auch immer die Gefahr von Resorptionsatelektasen.
Nachdem wir jetzt die Pathophysiologie hervorragend verstanden haben, kommen wir ein bisschen zur Praxis. Wie führen wir denn jetzt diese Intubation durch mit dem Doppellumentubus? Zuerst müssen wir uns eine passende Größe aussuchen. Allgemein kann man sagen, dass wir immer den größtmöglichsten Durchmesser wählen sollten. Zum einen dichtet der besser ab und die Gefahr, dass er zu tief rutscht, ist nicht ganz so groß. Wie bei herkömmlichen Tuben auch, wählt man bei Männern grundsätzlich eine Größe größer als bei Frauen. Bei Frauen bis 1,50 Meter Größe würde man mit 32 Charrière beginnen, dann bis 1,60 Meter würde man einen 35 Charrière Tubus wählen und Frauen, die über 1,60 groß sind, können mit einem 37 Charrière Tubus intubiert werden. Das sind so grobe Richtlinien. Bei Männern wäre es so, dass Männer bis 1,60 Meter einen 37er Charrière Tubus haben können, bis 1,80 Meter wählen wir 39 Charrière. Und bei Männern über 1,80 Meter 41 Charrière. Wenn man es ganz genau nehmen möchte, gibt es eine Formel, mit der man das ausrechnen kann. Dazu muss man sich im CT den Durchmesser des Hauptbronchus anschauen und den Durchmesser der Trachea. Wer sich für die genaue Formel interessiert, darf gern mal in unseren Shownotes nachlesen. Tatsächlich kann man aber auch im CT mal den Durchmesser des Bronchus messen und der Trachea und einfach mal in Tabellen nachschauen, wie groß der Außendurchmesser von den verschiedenen Doppellumentuben ist. Die gängigen Doppellumentuben, die wir benutzen, sind die nach Robert Shaw. Da gibt es einen linksläufigen und einen rechtsläufigen Tubus. Das heißt, dass der linksläufige die Abzweigung in den linken Hauptbronchus hat, also der ist nach links gebogen, und beim rechtsläufigen demnach nach rechts. Der Rechtsläufige hat noch ein kleines Auge, was dann in der Platzierung vom Oberlappenbronchus auf der rechten Seite noch wichtig ist. Der bronchiale Schenkel ist immer blau, sodass wir uns merken können, blau bronchial. Allgemein ist es so, dass der linksläufige Doppellumentubus leichter zu platzieren ist, und das erkläre ich nachher nochmal genauer. Eine Indikation für den Rechtsläufigen gibt es tatsächlich nur dann, wenn wirklich manschettennah resiziert werden muss. Also zum Beispiel bei einer Pneumektomie links oder bei einer Oberlappenresektion links oder eben bei Eingriffen am linken Hauptbronchus. Bei allen anderen Eingriffen würde man deswegen tatsächlich einen linksläufigen Doppellumentubus wählen. Jetzt haben wir unsere passende Größe des Doppellumentubus schon ausgewählt und kommen jetzt praktisch zur Durchführung der Intubation. Nach Einleitung der Allgemeinanästhesie stellen wir uns die Stimmbänder ein und tatsächlich empfiehlt es sich da auch, recht großzügig ein Videolaryngoskop zu nutzen, damit man eine besonders gute Sicht auf die Stimmbänder hat. Das blaue Ende, wir erinnern uns, blau ist das bronchiale Ende, sollte nach oben zeigen. Der Führungsstab, der in dem Tubus da drin ist, den kann man dazu nutzen, sich den Tubus so ein bisschen zu formen, wie man auch einen herkömmlichen Tubus formen würde. Das blaue Ende, das bronchiale Ende, sollte nach oben zeigen. Und den Führungsstab im Doppellumentubus kann man auch so ein bisschen dazu nutzen, sich den ordentlich vorzuformen. Beim Einführen des Doppellumentubus muss man ein bisschen aufpassen. Da der Tubus etwas starrer und auch etwas größer ist als ein herkömmlicher Tubus, passiert es relativ leicht, dass man den Kaff an den Zähnen kaputt macht. Hat man jetzt mit dem blauen Ende die Stimmbänder passiert und die Tubusspitze liegt quasi schon am Trachealeingang, wird der Führungsstab erstmal entfernt. Dann kann man den Tubus ganz vorsichtig 90 Grad zur intubierenden Seite drehen, also beim Linksläufigen wäre es eben dann nach links, und langsam vorschieben, immer sehr vorsichtig, bis wir auf so einen kleinen federnden Widerstand stoßen, was in dem Fall die Carina wäre. Dann können wir davon ausgehen, dass der linksläufige bronchiale Schenkel im linken Hauptbronchus zum Liegen gekommen ist. Jetzt können wir den trachealen Kaff blocken und jeder Doppellumentubus hat so ein Y-Stück oben, was uns auch ermöglicht, den trachealen Schenkel und den bronchialen Schenkel separat voneinander abzuklemmen. Das können wir einmal machen und auskultieren. Wir sollten aber bedenken, dass die Auskultation nicht sehr sicher ist. Tatsächlich ist die Fehlerrate bei Auskultation bis 30%. Das heißt, wir wollen eine Lagekontrolle immer bronchoskopisch durchführen. Außerdem sollten wir auch immer nach einer Umlagerung nochmal die bronchoskopische Lagekontrolle durchführen. Zum Beispiel intraoperativ oder wenn wir den Patienten nach der Intubation lagern, sollten wir auch nochmal bronchoskopisch die Lage kontrollieren. An dieser Stelle bietet es sich tatsächlich an, mal schnell zu googeln oder in unseren Shownotes nachzulesen und sich anzugucken, wie so ein Doppellumentubus aussieht, denn dann kann man sich das Ganze besser vorstellen. Wenn wir jetzt mit dem Bronchoskop die Lage kontrollieren, dann sollten wir Folgendes sehen. Wenn wir in den trachealen Schenkel jetzt einsehen, dann sollten wir geradeaus auf die Carina schauen. Links sehen wir, wie der linksläufige Doppellumentubus mit dem bronchialen Schenkel im linken Hauptbronchus verschwindet. Und den Kaff sieht man in blau wie so einen kleinen Halbmond. Wenn man nach rechts schaut, in den rechten Hauptbronchus, dann sollte man die Ostien vom Mittellappen und Unterlappen sehen. Und wenn man das Bronchoskop ganz nach oben stellt, dann sollte man auch die Abzweigung vom rechten Oberlappen sehen. Hätte man jetzt einen rechtsläufigen Doppellumentubus, dann müsste man dieses Auge, was der Rechtsläufige hat am bronchialen Schenkel, tatsächlich so platzieren, dass er genau passend mit dem rechten Oberlappen zum Liegen kommt, dass diese Öffnung genau am Abgang des Oberlappenbronchus rechts zum Liegen kommt. Und das erklärt jetzt auch, warum die Platzierung eines rechtsläufigen Doppellumentubus deutlich schwieriger ist als die eines linksläufigen. Dazu kommt, dass der linke Hauptbronchus anatomisch fast doppelt so lang ist wie der rechte. Und man kann sich jetzt auch erklären, warum der Linksläufige eben nicht so schnell verrutscht. Denn wenn der Rechtsläufige ein bisschen verrutscht, dann verschließt man im schlimmsten Fall den kompletten rechten Oberlappen. Also haben wir die Wahl, nehmen wir lieber einen linksläufigen Tubus. Und wie das genau mit der Beatmung funktioniert, das erklärt uns jetzt Greta.
Ja, perfekt. Der Doppellumentubus liegt schon mal. Wir haben erfolgreich intubiert. Wie geht's jetzt weiter? Natürlich kommt nach der Intubation jetzt die perioperative Beatmung. Und auch da gibt es ein paar Besonderheiten. Wir beatmen ja eben nur eine Lunge. Worauf muss ich da jetzt genau achten oder was sind da so unsere Orientierungsgrößen? Die untere Lunge wird mit einem Atemzugvolumen von 5 bis 6 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht beatmet. Erwartungsgemäß steigt jetzt also der Beatmungsdruck an. PaO2 und PaCO2 sollten allerdings in der Norm bleiben. Unsere Zielwerte sind hier beim PaO2 so bei 150 bis 200 mmHg. PaCO2 sollte so bei 35 plus minus 3 liegen. Hier nochmal dran denken, das entidale CO2 unterscheidet sich vom PaCO2 bei entsprechenden Erkrankungen mitunter auch sehr massiv. Das Ganze setzt natürlich voraus, dass ich eine Arterie habe. Also wenn ich eine Arterie habe, dann orientiere ich mich an diesen Zielwerten. Wenn ich eben auch im Rahmen der Einleitung eine Arterie gelegt habe, dann möchte ich auch generell perioperativ regelmäßige BGAs abnehmen und vor allen Dingen eine Ausgangs-BGA haben. Denn dann kann ich natürlich sehr schön meine Werte vergleichen mit dieser Ausgangs-BGA. Prinzipiell wird bei der Einlungenbeatmung mit einer sehr hohen FiO2 beatmet. Wir bewegen uns da im Rahmen von 80-100%. Das ist natürlich das, was wir sonst bei der normalen Beatmung eher vermeiden wollen. Aber hier ist es meistens sehr unerlässlich. Natürlich heißt das auch, wenn ich sehe, dass der Patient perioperativ recht gut oxygeniert, dann kann ich hier natürlich auch die FiO2 im Verlauf anpassen. Das dann natürlich immer unter der Kontrolle. So ganz grundsätzlich empfiehlt es sich, wenn wir eine gute Compliance haben, eher mit hohen Tidalvolumina und niedrigen Frequenzen zu beatmen. So können wir eben den Resorptionsatelektasen entgegenwirken, die potenziell bei der Beatmung mit einer hohen FiO2 entstehen können. Haben wir eine eingeschränkte Compliance, dann empfiehlt es sich eher kleinere Tidalvolumina zu verwenden, aber dafür mit höheren Frequenzen zu beatmen. Habe ich jetzt trotz dieser Beatmungsparameter den Hinweis auf eine Hypoxämie und muss irgendwas an meiner Beatmung noch verbessern? Gibt es einen kleinen Stufenplan, nach dem wir jetzt vorgehen können? Als erstes würde ich versuchen, ein CPAP auf die nicht ventilierte Lunge zu legen. Das mache ich nach kurzer Blähung dieser Lunge. Führt das immer noch nicht zu einer Besserung, kann ich den Piep der beatmeten Lunge langsam hochnehmen. Hier gucke ich natürlich, dass ich das sehr langsam mache, dass ich wirklich nur den Piep anwende, den ich auch wirklich brauche. Führt das immer noch nicht zu einer Verbesserung, habe ich natürlich auch noch die Möglichkeit, dann das CPAP auf der nicht ventilierten Lunge nochmal anzuheben und dann konsekutiv auch letztendlich den Piep auf der ventilierten Lunge anzuheben. Wenn das alles noch nicht hilft und was es sonst noch so für Probleme geben könnte, das erklärt Jana jetzt nochmal.
Zu unserem Troubleshooting kann man Folgendes sagen. Es gibt natürlich verschiedene Probleme, die jetzt auftreten können, weil, wie wir schon gehört haben, ist so eine Einlungenventilation gar nicht so trivial. Was könnte also passieren? Es könnte zum Beispiel passieren, dass der Chirurg beginnt mit der OP und nun sagt, dass die Lunge nicht richtig kollabiert. Wir können dann in diesem Fall erstmal überprüfen, dass die Luft aus dem nicht ventilierten Teil der Lunge überhaupt erstmal richtig entweichen kann. Also wir können zum Beispiel mal mit einem dünnen Absauger vorsichtig da reinsaugen und gucken, ob vielleicht das bronchiale Lumen verlegt ist durch Sekret. Wir können auch so ein bisschen Luft quasi raussaugen. Wir sollten auf jeden Fall eine Fehllage des Tubus ausschließen und zur Not auch nochmal bronchoskopisch kontrollieren. Das häufigste Problem, was aber tatsächlich bei der Einlungenventilation auftritt, und das hat Greta schon ein bisschen erwähnt, ist die Hypoxie. Ganz wichtig, wir sollten zuerst mal auskultieren, denn auch die ventilierte Lunge kann zum Beispiel durch Sekret verlegt sein. Auch da kann es nötig sein, dass man vielleicht mal ein bisschen absaugt. Wie Greta auch schon erwähnt hat, kann man die Lunge auch gerne mal rekrutieren und den Piep erhöhen. Hilft das alles noch nicht, gibt es die Möglichkeit, eine apnoeische Oxygenierung zu versuchen. Das kann man zum Beispiel durchführen, indem man so einen Absauger mit 2 bis 3 Liter Sauerstoff pro Minute einfach mal in den nicht ventilierten Anteil der Lunge einlegt. Hilft das auch noch nicht? Dann kann man an den nicht ventilierten Teil ein CPAP-System anschließen. Das hat Greta auch schon erwähnt. Das sind Einmalsysteme, die man auch mit ca. 3 bis 5 Liter Sauerstoff pro Minute anschließt. Die haben ein Ventil oben und da kann man Piep bis teilweise 10 Millibar einstellen. Liegt trotz unserer ganzen Maßnahmen jetzt immer noch eine Hypoxie vor, kann man auch tatsächlich einmal mit dem Operateur besprechen, ob man nicht vielleicht zeitweise auch mal beide Lungen ventilieren kann und dann für eine gewisse Zeit wieder die eine Lunge nicht ventilieren kann. Hat man all diese Maßnahmen durchgeführt, sollte es in der Regel irgendwie doch funktionieren, dass man diese Einlungenventilation gut durchführen kann. Eine Ultima Ratio, die aber tatsächlich nicht mehr sehr üblich ist, ist die Zügelung der Pulmonalarterie, die der Chirurg durchführt, um den Blutfluss zu drosseln und somit das Schandvolumen zu verkleinern. Allerdings bedenken wir bei der Lungenphysiologie, dass es dadurch zu einer ausgeprägten Rechtsherzbelastung kommen kann. Und tatsächlich wird deswegen auf dieses Manöver in der Praxis nur noch in absoluten Ausnahmefällen zurückgegriffen.
Das war ja easy schon wieder heute.
Easy.
Kurzer Ritt durch die Einlungenventilation, nie versprochen.
Nach so viel Troubleshooting brauchen wir auf jeden Fall einen Fun Fact.
Der Fun Fact schließt sich diese Woche tatsächlich ziemlich gut dem Troubleshooting direkt an. Und ist auch ein bisschen nerdig, aber das darf ja auch mal sein. Und zwar ist es tatsächlich so, dass die Länge der Doppellumentuben nicht mit der steigenden Charrière-Größe zunehmen, so wie man das vielleicht vermuten würde. Das heißt also, habe ich einen größeren Doppellumentubus, ist er nicht länger als ein kleinerer Doppellumentubus. Prinzipiell ist das eigentlich eher unproblematisch, aber bei Erwachsenen, die recht klein sind, so unter 1,65, kann das tatsächlich zu Problemen führen. Bei diesen Erwachsenen, wenn sie dann auch noch normal oder eher ein Untergewicht haben, besteht immer so ein bisschen die Gefahr, dass wir intuitiv zu tief intubieren und damit den Tubus zu tief platzieren. Es kommt zu einer Fehllage und kann dann tatsächlich auch zum Verlegen kommen und damit zu einer konsekutiven Hypoxämie. Wir verlinken euch in den Shownotes auch dazu nochmal einen Fallbericht. Da war nämlich dieser Fakt vermutlich ursächlich für dann letztendlich auch eine recht relevante hämodynamische Instabilität. Und das zeigt auch nochmal ganz deutlich, wie wichtig tatsächlich die bronchoskopische Lagekontrolle ist. In 38-78% der Fälle kann tatsächlich bronchoskopisch gezeigt werden, dass es zu einer Fehllage kommt, wenn wir einfach intubieren und es danach eben nicht mehr mit dem Bronchoskop kontrollieren.
Kommen wir zu unserer Take-Home-Message. Es gibt verschiedene Indikationen für eine Einlungenventilation. Die häufigsten sind thoraxchirurgische Eingriffe, spezielle herzchirurgische Eingriffe, Eingriffe der Ösophaguschirurgie oder auch Eingriffe an der oberen Wirbelsäule.
Während der Einlungenventilation besteht immer ein erhöhtes Risiko einer Hypoxie.
Bei der Wahl des Doppellumentubus sollten wir immer die größtmögliche Tubusgröße wählen. Man kann sie auch mit einer Formel ausrechnen oder im CT ausmessen.
Wir kontrollieren bei jeder Lageveränderung und Nachplatzierung die Lage unseres Doppellumentubus mittels Bronchoskop.
Allgemein gilt für die Beatmung, die FiO2 eher hochhalten, einen Piep zwischen 5 bis 8 wählen und das Tidalvolumen mit 5 bis 6 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht wählen.
Kommt es trotzdem zu einer Hypoxämie, kann ich den Piep auf der unteren Lunge steigern, ein CPAP auf die obere Lunge legen, den Piep weiter steigern oder auch die CPAP-Drücke steigern. Und wirklich nur die Ultima Ratio wäre hier eine Klemmung der Pulmonalarterie. So, mein Kaffee ist leer.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Für weitere Folgen Double Shot abonniert gerne unseren Podcast.
Und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal.